Ja, liebe Geschwister im Herrn, auch heute Morgen möchte ich Sie ganz herzlich grüßen. Wir sind auch Grüße aufgetragen von der christlichen Gemeinde Bietigheim-Bissingen, wo wir zu Hause sein dürfen, an die Geschwister hier. Und es ist immer wieder gut, dass wir uns erinnern dürfen, dass wir, wo immer sich auch gläubige Christen zu dem Herrn Jesus hin versammeln, dass wir innerlich verbunden sind, dass wir denselben Herrn haben, ja, auch denselben Kampf. Und dass wir auch einmal an dasselbe Ziel gelangen dürfen durch Gottes Gnade. Ja, wir kommen zum Ende unserer Betrachtungen über den zweiten Teil des Epheserbriefes. Ich habe zum Schluss ganz bewusst einen relativ kurzen Abschnitt aufgespart, der aber sehr inhaltsreich ist, wo es letztlich um unseren Kampf geht. Seid stark in dem Herrn, der geistliche Kampf. Und die Waffenrüstung des Gläubigen. Ich denke, das ist etwas, was uns in unserem geistlichen Leben wirklich auch wichtig ist und was für unseren Dienst für den Herrn, für unsere Nachfolge ganz entscheidend ist, dass wir das verstehen, dass wir in einen geistlichen Kampf hineingestellt sind. Ich möchte einmal diesen ersten Vers lesen, der die Überschrift unseres heutigen Themas auch gibt. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, unser Bruder hat es heute Morgen schon gesagt, wenn wir sehen, was Gottes Wille für uns ist, unsere Heiligung, ein Leben in der Hingabe, in der Selbstverleugnung, im Sieg über die Sünde, dann ist oftmals die Frage, die wir haben, wo nehme ich die Kraft her? Ich möchte schon Römer 7. Ich möchte das Gute. Ich möchte den Willen Gottes tun. Jeder, der wirklich wiedergeboren ist, hat diesen Wunsch. Wer diesen Wunsch gar nicht hat, ja, der gehört dem Herrn noch gar nicht. Aber woher soll ich die Kraft nehmen? Und es ist nun einmal so, dass diese Kraft nicht in uns selbst ist, sondern wir haben sie, wie hier auch geschrieben steht, in dem Herrn. Also nur aus der lebendigen Verbindung zu dem Herrn Jesus Christus schöpfen wir die Kraft für ein wirklich geistliches, christliches Leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil viel zu oft auch gläubige Christen in der Praxis auf sich selbst blicken, mit ihren eigenen Kräften rechnen und dann auch zu Schanden werden in den Anfechtungen und Prüfungen des Alltags. Wir können nur in dem Maß überwinden, nur in dem Maß wirklich geistlich einen guten Weg gehen, wie wir beständig mit dem Herrn Jesus Christus im Himmel verbunden sind und aus ihm unsere Kraft schöpfen. Wie es schon im Alten Testament heißt, alle meine Quellen sind in dir. Und das müssen wir verstehen lernen. Das müssen wir praktizieren lernen, dass wir eine ungetrübte Glaubensverbindung mit unserem erhöhten Herrn haben. Wir müssen diese Verbindung nicht herstellen, ihr Lieben. Die hat der Herr Jesus selber hergestellt. Wir sind verbunden mit ihm. Ja, der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Also durch den Geist Gottes gibt es eine ständige Verbindung zwischen dem erhöhten Herrn im Himmel zur Rechten Gottes, zwischen dem himmlischen Heiligtum und unserem ganz alltäglichen Lebenssituation auf der Erde. Wenn wir das doch mehr sehen würden und mehr erkennen würden und uns dessen mehr bewusst wären, ja, ich denke, das ist auch eine Sache, für die wir beten dürfen. Herr, lass uns alle Zeit in der bewussten Gemeinschaft und Verbindung mit dir leben im Alltag. Sehr oft gerät der Herr aus unserem Blickfeld. Ja, deswegen sagt auch der Hebräerbrief, indem wir hinschauen zu Jesus. So können wir nur kämpfen. Das möchte ich auch einmal lesen, denn es geht ja um Kraft für den Kampf, der uns verordnet ist. Und dieser Kampf, von dem lesen wir eben auch im 12. Kapitel des Hebräerbriefs am Anfang. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das haben wir gestern in manchen Punkten betrachtet, was wir da abzulegen haben, damit unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus ungetrübt ist. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Also vor uns liegt ein Kampf. Ich habe das schon gestern, denke ich, gesagt. Nachfolge des Herrn Jesus Christus ist kein Schlendern, kein Spaziergang, nicht etwas, wo wir schon in völliger Ruhe und Frieden unbelästigt tun könnten, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Es ist etwas, wo wir wachsam sein müssen, wo wir unsere Kräfte anspannen müssen, wo wir auch wissen müssen, wir haben es mit Widerständen, mit Gegnern zu tun. Und zwar sowohl in uns selbst, das ist unser Fleisch, der Eigenwille, die sündigen Begierden, als auch von außen, von den sündigen Menschen um uns herum, der Welt, die uns verführen will, und auch von dem Feind, von dem Widersacher. Da werden wir ja heute noch mehr drüber hören. Ja, es liegt also ein Kampf vor uns, aber die Kraft bekommen wir nur, indem wir hinschauen auf Jesus. Und das ist jetzt der zweite Vers. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also diesen erhöhten Herrn, diesen Herrn, der aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld getilgt hat mit seinem Blut und der nun zur Rechten Gottes ist und den uns gerade der Hebräerbrief so wunderbar vorstellt als den hohen Priester, der ständig sich für uns verwendet, für uns bittet, der barmherzig ist, der unsere Schwachheiten nachfühlen kann. Diesen Herrn und hohen Priester müssen wir im Auge behalten, damit wir siegen können in den Kämpfen, damit wir die Kraft von ihm empfangen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben haben keinen Saft in sich selbst, sondern die Reben empfangen den Saft und die Kraft zu wachsen aus dem Weinstock. Und dieses Bild zeigt uns noch einmal das Geheimnis des Sieges, das Geheimnis eines geistlichen Lebens ist die beständige, lebendige Verbindung mit dem erhöhten Herrn. Im Gebet, im Gehorsam, im Hören auf das Wort Gottes, in dem Hören auch auf die Leitung des Geistes Gottes in uns. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir lernen, den Hinweisen, den leisen Zeugnissen des Geistes Gottes in unserem eigenen Geist auch zu folgen und darauf zu hören, uns davon leiten zu lassen. Das hat nichts mit Mystik zu tun, ja, sondern das ist einfach, ja, Geistesleitung im Alltag. Das ist etwas, was uns auf dem Weg hält, wo wir beständig auch die Kraft vom Herrn empfangen, weiterzugehen, zu dienen. Wir haben gelesen, Ausdauer gehört zu diesem Kampf dazu. Ja, wir sind oft so kurzatmig, ja, wir kämpfen eine Weile und wenn wir dann den Sieg nicht schnell haben, dann verzagen wir und ermatten und bleiben auf der Strecke. Aber Ausdauer gehört mit zu diesem Kampf dazu. Und deshalb diese Aufforderung im 10. Vers, seid stark in dem Herrn, oder man könnte auch sagen, werdet gestärkt. Ist auch interessant. Letztlich ist es Gott, der uns stärkt. Wir können uns ja nicht selber stärken. Aber trotzdem haben wir eine Verantwortung dafür, dass wir uns auch stärken lassen. Es liegt nicht an dem Herrn Jesus. Er will uns die Kraft für die geistlichen Kämpfe und Bewährungsproben alle Zeit geben. In ihm haben wir Leben und volle Genüge. Es liegt an uns, dass wir diese Kraft auch anziehen, dass wir sie auch empfangen und uns damit ausrüsten lassen. Das ist die Herausforderung und das ist diese Aufforderung, die Paulus hier an uns auch richtet. Werdet gestärkt, seid stark in dem Herrn, in der Verbindung mit dem Herrn Jesus. Haben wir unsere Stärke. Und in dem Moment, wo der Feind uns aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn herauslocken kann, da sind wir die allerschwächsten Menschen. Dann können wir gar nichts mehr. Aber wir sollen leben in der Macht seiner Stärke. Hier verwendet Paulus verschiedenste Ausdrücke, um deutlich zu machen, wie groß eigentlich die Kraft des Herrn Jesus Christus ist. Wir haben ja Anteil an dem Auferstehungsleben des Herrn. Und Paulus hat im Epheserbrief im ersten Teil deutlich gemacht, dass das eine unglaubliche, unwahrscheinlich starke Kraft ist, die Gott in dem Herrn Jesus zum Wirken gebracht hat, als er ihn auferweckt hat und die auch in uns wirksam ist. Ich möchte es nur noch mal lesen, kurz Epheser 1, Vers 19, wo Paulus betet, dass wir erkennen, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also da ist ein Begriff nach dem anderen, der deutlich macht, Gott hat die Kraft. Gott hat die Kraft, dich zu retten, herauszuführen aus Sündengebundenheit, aus der Macht des Satans, aus den Nöten deines Lebens. Gott hat die Kraft, dir überströmend auch Sieg und Frieden zu geben. Du kannst ein Überwinder sein durch den Herrn Jesus. Aber es geht nur, indem wir den Regeln gemäß kämpfen, indem wir die Verheißung und das Wort Gottes wirklich befolgen und annehmen und indem wir eben wirklich in der Verbindung mit unserem Herrn bleiben. Ja, Paulus redet dann davon, dass es ein Kampf ist. In Vers 12 lesen wir, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass uns das nochmal bewusst wird. Unser geistliches Leben ist ein Kampf. Der Begriff, der hier steht, bedeutet zunächst mal auch Ringkampf. Ja, und dann an vielen anderen Stellen verwendet Paulus interessanterweise einen Begriff, der eigentlich einen öffentlichen Kampf in der Arena bezeichnet. Und auch das ist irgendwo interessant, denn der Kampf, in dem wir stehen, wird ja beobachtet. Ja, das sagt uns Gottes Wort. Dieser Kampf wird beobachtet von den heiligen Engeln. Dieser Kampf wird aber auch beobachtet von dem Satan und den finsteren Mächten. Und wir sollen ein Zeugnis für Gott sein, auch in dieser unsichtbaren Arena. Dass manche Anfechtung der Gläubigen an solchen Dingen hängt, wissen wir ja aus der Geschichte Hiobs, wo Gott uns einen Blick in diese unsichtbare Kulisse tun lässt und sieht, wie da auch der Feind Anteil nimmt daran, ob Hiob im Glauben an den Herrn festhält oder ob er bitter wird und sich auflehnt gegen Gott in den Glaubensprüfungen. Ja, also das hängt auch mit unserem Kampf zusammen. Ja, lese noch einmal dieses bekannte Wort 1. Timotheus 6, Vers 12, wo Paulus auch über diesen Kampf, der uns verordnet ist, etwas sagt. Da heißt es ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Schaut, und das ist auch interessant. Christen, die lau sind, die eigentlich es gar nicht richtig ernst meinen mit der Nachfolge, die erleben oft wenig Kampf. Die erleben einen nebulösen Frieden, einen faulen Frieden. Aber in dem Moment, wo jemand aufwacht und anfängt, mit dem Herrn Jesus ernst zu machen und nachzufolgen, dann erlebt er plötzlich Kampf. Ja, da fliegen plötzlich die Geschosse umeinander und man erschrickt richtig und sagt, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt sind wir in die Realität des geistlichen Lebens erst richtig eingetreten. Und dort, wo wir dem Herrn dienen und nachfolgen, dort gibt es auch Widerstand. Muss es geben. Also der faule Friede zeigt im Grund, dass etwas falsch ist mit uns. Dieser Kampf ist ein Grundelement unseres geistlichen Lebens. Was nicht heißt, was manche auch sagen, ja, das ganze geistliche Leben ist Kampf. Das stimmt nicht. Ja? Grundsätzlich haben wir in dem Herrn Jesus Christus ja Ruhe. Wir sind eingegangen in seine Ruhe. Von unseren eigenen Werken dürfen wir ruhen. Wir dürfen wissen, der Herr Jesus hat alles vollbracht. Er hat auch den Sieg vollbracht in dem Kampf, in den ich hineingestellt bin. Den letztendlichen Sieg, den hat der Herr Jesus schon vollbracht am Kreuz. Aber dennoch, ich bin hineingestellt in einen Kampf, wo es darum geht, diesen Sieg festzuhalten, an dem Herrn festzuhalten und in mancherlei Prüfungen und Anfechtungen ganz konkret zu überwinden, damit der Herr geehrt wird und damit sein Plan vorwärts geht. Und deshalb ist der Kampf ein beständiges, sich durchziehendes Element unseres Glaubenslebens. Er ist immer wieder verbunden und es ist kostbar damit, dass der Herr uns beiseite nimmt, dass er uns Zeiten der Ruhe, der Erquickung gibt, wo wir gar nichts von diesem Kampf mitbekommen. Das ist wunderbar. Der Herr hat auch seine Jünger beiseite genommen und hat gesagt, ruht ein wenig. Aber das nimmt uns nicht aus der Realität dieses Kampfes heraus. Und für uns bedeutet es, obwohl der Herr den Sieg bereits errungen hat, sind wir gefordert, wachsam zu sein. Wir sind gefordert, die Kräfte anzuspannen und für den Herrn ganzen Einsatz zu bringen. Wir sind gefordert, auch den Ernst dieser Teilschlachten zu erkennen. Auch wenn wir wissen, der Herr hat die letzte Schlacht schon gewonnen, ist es dennoch nicht unbedeutend, dass wir die Teilschlachten gewinnen und nicht verlieren, in die uns der Herr hineinführt. Und das Ziel sollte sein, dass wir einmal wie Paulus sagen können, 2. Timotheus 4, am Ende seines Lebens konnte er sagen, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Dieser Kampf hat also ein Ziel und für uns auch ein wunderbares Ende, nämlich, dass es Lohn gibt für alle Selbstverleugnung, für alle Mühen, für alle Kämpfe und innere Nöte, die wir hier in diesem Leben um des Herrn Jesus willen durchgestanden haben. Ja. Und derjenige, der sich um die Kämpfe gedrückt hat und der ein passives Leben eher geführt hat, der wird auch dafür dann keinen Lohn bekommen können. Aber diejenigen, die bereit waren, um des Herrn willen die Kämpfe des Herrn auszuführen, die dürfen einmal auch dieses Wort sagen, das der Apostel Paulus am Ende seines Lebens sagen durfte. Und dafür lohnt es sich, den guten Kampf zu kämpfen. Ja, nun haben wir im Epheserbrief einen ganz besonderen Aspekt dieses Kampfes im Auge. Das ist nicht der ganze Kampf, aber das ist ein wichtiger Teil, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Teufel und seinen Kunstgriffen. Dazu lese ich einmal Vers 11 und 12. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus nennt also hier einen Gegner bzw. mehrere Gegner, die wir nicht sehen können, die oftmals verdeckt und aus dem Hintergrund unseren Glaubenslauf bekämpfen, uns Hindernisse in den Weg stellen. Und das ist der Satan und die mit ihm verbündeten Engelmächte der Finsternis. Das ist ja eine geistliche Realität, die die Bibel genauso bezeugt wie die Realität Gottes und des Herrn Jesus Christus, des Heiligen Geistes und der Heiligen Engel. Ja, es gibt also in der Geisteswelt, dieser unsichtbaren Himmelswelt, zwei Lager. Es gibt die Heerscharen des lebendigen Gottes und es gibt abgefallene Engel, die unter Leitung dieses obersten Engels des Satans sich gegen Gott aufgelehnt haben und die alles daran setzen, um die Menschen in ihre tödliche und tödlich endende Rebellion hineinzuziehen. Für den Satan und seine Engel ist der Feuersee, der See, der mit dem brennenden Zorn Gottes gefüllt ist, vorbereitet. Und das Ziel des Teufels ist es, möglichst viele sündige Menschen mit in diesen Feuersee hineinzuzerren, ins Verderben. Und das ist letztlich auch das, was ein Stück hinter diesem Sündenfall steht, wo der Satan versucht hat, den Menschen mit in seinen eigenen Abfall und seine eigene Rebellion mit hineinzuziehen. Und es war leider erfolgreich. Und das ist, denke ich, auch eine wichtige Sache, die wir von der Lehre der Bibel her betonen müssen. Jeder Mensch, der nicht bewusst sich bekehrt hat zu dem Herrn Jesus Christus, der in Christus ist, jeder andere Mensch ist unter der Macht des Satans, unter der Herrschaft des Teufels. Ich lese dazu mal Kolosser 1, wo uns das ganz deutlich wird. Ab Vers 12, in Kolosser 1 lesen wir, indem ihr dem Vater Dank sagt, das können die Erlösten tun, die Christen, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die hier getroffen wird. Jeder Mensch ist von Natur aus unter der Macht des Satans, im Herrschaftsbereich des Teufels. Da werden wir hineingeboren. Da sind wir, weil wir Kinder Adams sind. Und Adam schon hat gesündigt und hat den Teufel erwählt anstatt des lebendigen Gottes, indem er der Schlange geglaubt hat mit Eva zusammen. Und das bedeutet, die Menschen, die meinen, sie seien frei, sind unter einer furchtbaren Täuschung. Das ist ja das, dass da der Sünder sagt, ich will meine Freiheit haben, ich will nicht unter die Knechtschaft Jesu Christi kommen, ich will die Freiheit haben zu sündigen. Und in der unsichtbaren Welt lacht da ein listiger, boshafter Engelfürst und sagt, ha, du und frei, du bist der Sklave, ja? Du bist der Sklave deiner eigenen Lüste und Begierden, aber auch der Sklave dieser finsteren Engelmächte, die Menschen lenken und leiten und die Freude daran haben, die Menschen zu zerstören und zu quälen. Das ist nämlich das, wenn man da die große Freiheit will. Ein Beispiel sind die Drogen, die der Teufel so freizügig anbietet. Und dann denkt man, man hat etwas ganz besonders Tolles, berauschende Erlebnisse, himmlische Visionen, Gefühle. Und dann kommt die harte, dunkle Realität der Finsternis, der Depression, der grauenvollen Anfechtungen und das Leben wird kaputt gemacht und zerstört. Und man sieht im Grunde von außen, wie der Feind manchmal mit den Leuten spielt, Katz und Maus spielt und sie immer mehr kaputt macht. Und sie merken es nicht. Sie denken immer noch, sie seien frei und auf der Jagd nach dem Glück und in Wirklichkeit sind sie an dem Gängelband dieser Finsternis. Und da gibt es nur eine einzige Errettung und die liegt in dem Lamm Gottes, dem Herrn Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist. Warum wird es betont hier? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Ganz einfach, weil der Satan Anrecht hat an jedem Menschen aufgrund seiner Sünde. Das ist sein Anrecht. Wenn jemand noch in seinen Sünden ist, dann gehört er zu dem sündigenden Engel und dieser Engel hat Macht über ihn, kann sein Leben zerstören. Letzte, was der Satan dann solchen Leuten sagt, ist, spring von der Brücke, nimm dir dein Leben. Ja? Das ist der letzte Schritt, wie der Teufel ein Leben zerstört, dass ein Sünder es freiwillig wegwirft, weil es so runtergekommen ist, dass es ihm nicht mehr lebenswert erscheint. Und es ist schlimm, wenn er doch Leben haben könnte in dem Herrn Jesus. Leben und volle Genüge. Ja? Aber dazu gehört, dass wir wirklich erkennen im Lichte Gottes, dass unsere angebliche Freiheit eines Sünders in Wirklichkeit furchtbare Sklaverei ist. Und dass das, was aussieht wie ein Joch, nämlich die Nachfolge Jesu Christi, der Glaube, was auch wirklich bedeutet, sich dem Herrn Jesus bedingungslos zu unterwerfen, da wollen wir gar nichts drum herum reden, dass das der Schritt ist zu wahrer Freiheit. Das muss man erkennen. Ja? Dann nämlich versetzt uns Gott aus dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und dann sind wir recht frei. Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Schaut, und das ist auch die Grundlage von dem, was wir jetzt behandeln wollen. Ja, wenn wir nicht in der Erlösung stehen, in der Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus, dann braucht man von Kampf gegen den Satan gar nichts reden. Ja, ein Gebundener, ein Opfer, der noch selber unter der Herrschaft des Feindes ist, der kann nicht gegen den Feind kämpfen. Ja, der ist sein Spielball. Aber jemand, der wirklich erlöst ist und errettet ist, der ist aus dem Machtbereich der Finsternis entronnen. Und jetzt fängt dieser Engelfürst an, solch einen Erlösten anzugreifen, anzuschießen. Mit einem Zeichen, dass man wirklich errettet ist. Ja. Aber in dem Maß, wie derjenige auch wirklich dient und im Reich Gottes den Willen Gottes tut. Ja. Völlig passive, fleischliche, weltliche Christen, die lässt der Feind in Ruhe, die sind eigentlich für ihn nicht gefährlich. Aber wirkliche Nachfolger sind gefährlich und die bekommen dann auch den Widerstand. Und dafür brauchen sie die ganze Waffenrüstung Gottes. Das ist ein Schutz. Im Grunde könnten wir ganz einfach sagen, Christus ist meine Waffenrüstung. Das stimmt auch so. Ja? Also wenn ich in dem Herrn bin, dann bin ich geschützt. Ja? Wenn ich in der Gemeinschaft mit dem Herrn bin, in ihm, dann müsste der Teufel erstmal meinen Herrn Jesus antasten, bevor er an mich rankommt. Ja? Und den kann er nicht antasten. Ja? Denn der Feind hat keine Macht über Gott. Ja? Manche Leute meinen, der Teufel sei fast Gott gleichwertig. Ja? Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Der Satan ist ein Geschöpf. Er hat nur ganz begrenzte Macht. Und jede Macht und auch jeden Schritt, den er tut, muss er von Gott genehmigen lassen. Ja? Gott ist allmächtig. Er hat alle Macht. Der Herr Jesus hat alle Macht. Und was der Teufel für Macht hat auf dieser Erde, das ist zugelassen. Die ist ihm zugeteilt von Gott. Ja, die Herrschaft des Teufels über die Sünder ist auch ein Gericht. Denn sie haben den lebendigen Gott verworfen. Sie haben sich den Teufel erwählt. Dann sagt Gott, dann sollen sie ihn auch haben und seine Herrschaft schmecken, wie sie wirklich ist. Ja, das ist manchmal ein Weg zur Ernüchterung und zur Befreiung. Also da müssen wir klar sehen, der Sieg ist schon bei dem Herrn. Der Herr beschützt die Seinen. Er umhüllt sie mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Und dennoch ist ganz interessant, da werden wir nachher noch drauf kommen, diese Waffenrüstung wird uns in einzelnen Stücken beschrieben. Letztlich ist es übrigens vom Bild her die Vollrüstung des antiken Kriegers. Es gab also Leichtbewaffnete im antiken Heer, in den griechischen Heeren zum Beispiel, es gab Schwerbewaffnete. Und diese Schwerbewaffneten waren die Elitetruppe des Heeres und die hatten also Helm, Brustpanzer, Langschild, ja, das ist auch der Schild, von dem da die Rede ist, der den ganzen Körper geschützt hat, und Beinschienen auch, ja, und dann eben Schwert und Lanze als Angriffswaffen. Das war die Rüstung eines Vollkriegers. Und diese Rüstung wird uns hier beschrieben. Die sollen wir anziehen. Das Ziel ist, wir sollen standhalten gegen die listigen Angriffe des Feindes. Also auch das ist ganz wichtig. Hier geht es nicht darum, dass wir den Teufel in die Flucht schlagen. Es gibt ja so charismatische Schwärmer und Verführer, die sagen, wir müssen den Satan binden und von der Erde vertreiben. Das ist eine ganz totale Verkennung der Situation. Ja? Gott selbst hat den Satan eingesetzt als Engelfürsten über diese Welt. Sonst könnte der überhaupt nichts machen. Und wenn Gott ihn eingesetzt hat, dann kann kein Charismatiker seine Macht binden. Ja, das ist im Grunde völlig lächerlich. Ja. Wir haben bei uns in Stuttgart den Peter Wenz mit seinen extrem Charismatikern, die ständig irgendwelche sogenannte Gebetsveranstaltungen veranstalten, wo sie den Satan binden und in die untersten Örter der Erde werfen und die Dämonen binden. Und wenn das alles wahr wäre, dann müsste Stuttgart eine Stadt des Himmels sein, ja, wo nur noch Gerechtigkeit herrscht. Aber in Wirklichkeit ist natürlich die Macht des Teufels dort immer noch genauso offenbar und sie nimmt zu. Ja? Das heißt, es ist alles völlig unsinnig und hat überhaupt keine Macht, weil wir sind nicht berufen, die Mächte der Finsternis zu binden oder zurückzuschlagen, sondern unser Kampf, wie er hier beschrieben wird, ist ein eindeutig defensiver Kampf. Ja? Wir haben zu stehen. Gott hat uns eine Glaubensstellung gegeben und der Feind will uns aus dieser Stellung verjagen und will, dass wir zurückweichen und stolpern und straucheln. Und unsere Aufgabe ist es schlicht und einfach, gegen diese Offensive standzuhalten. Ja? Der Auftrag des Herrn ist, haltet die Stellung, nicht stürmt die Stellung des Feindes. Darum geht es gar nicht. Ja? Gott wird einmal, wenn die Zeit gekommen ist, einen einzigen Befehl geben, dann wird der Satan gebunden und in den Abgrund geworfen. Da kann er überhaupt nichts machen. Ja? Aber jetzt ist die Zeit noch nicht. Sondern wir haben standzuhalten gegen die listigen Angriffe des Feindes. Auch das ist ein interessantes Wort, Methodeia, das steckt Methode mit drin und das heißt eigentlich auf Umwegen kämpfen. Das ist ganz interessant. Also der Feind konfrontiert uns nicht offenen Visiers im direkten Kampf, sondern er sucht schliche Umwege, listige indirekte Angriffsmöglichkeiten, um uns zu Fall zu bringen. Das steckt da drin. Ganz wichtig eben, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist oft das, was fleischliche Christen meinen. Die merken zum Beispiel, bestimmte Menschen leisten ihnen Widerstand. Dann denken sie, Mensch, diese Menschen, die sind meine Feinde, ja, gegen die muss ich irgendwas unternehmen. Aber das ist völlig falsch. Geistlich gesehen, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen um Menschen, dass Menschen das Heil ergreifen und errettet werden. Und so dürfen wir auch die, die uns Böses tun, segnen, für sie beten, ihnen in Liebe begegnen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern unser Kampf ist gegen diesen unsichtbaren, listigen Feind, gegen die Weltbeherrscher, die Leute, diese Mächte, die ein Stück von Gott Macht über diese gottfeindliche, abgefallene Welt bekommen haben. Sie versuchen, die Menschen, die noch unter ihrer Herrschaft sind, dort zu behalten und die, die gerufen sind, als Zeugen Jesu Christi, letztlich Menschen zur Umkehr zu rufen, sie einzuschüchtern und zu lähmen. Das ist eigentlich das Ziel, ja? Dass ein Nachfolger Jesu Christi gelähmt, eingeschüchtert ist, dass er kraftlos am Boden liegt und nicht mehr mitmachen kann bei diesem Rettungswerk des Herrn, Menschen noch zu rufen zu Christus. Ja? Und da müssen wir wachsam sein, dass wir uns nicht verstricken und lähmen lassen, dass wir wirklich wachsam sind und standhalten gegen diese listigen Angriffe und Machenschaften der Finsternis. Wichtig auch noch einmal, wir dürfen nicht versuchen, die Decke sozusagen, die über diesen unsichtbaren Vorgängen liegt, weiter zu lüften, als die Bibel sie gelüftet hat. Das ist auch die Versuchung der Charismatiker. Sie fangen an, irgendwelche Systeme rauszufinden, zu sehen, welcher Engelfürst herrscht über Stuttgart und was für Mächte sind besonders, die dann da und dort sind. Und der Teufel speist sie ganz gerne mit fantasievollen Informationen, sodass sie anfangen, Karten von Gebieten aufzustellen, wo dann Namen von Engelfürsten stehen. Dann sprechen sie die noch mit Namen an und die kommen also in einen totalen Spiritismus. Ja? Gab aber auch im Pietismus Leute, die versucht haben, in die Geisterwelt hineinzusehen und sind allemal vom Satan betrogen worden. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es, auf den Herrn zu sehen, standzuhalten, im Glauben mit dem Herrn zu rechnen, und dann brauchen wir gar nicht wissen, wie welcher Engelfürst heißt. Das ist für uns völlig uninteressant. Mit dem beschäftigt sich der Herr. Wir sollen uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Ja? Das nur noch auch mal gesagt. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, ich habe mal versucht, von der Bibel her zusammenzustellen, worin bestehen eigentlich die Methoden des Feindes, mit denen er gegen uns kämpft. Ein ganz interessantes Bibelstudium. Ich habe mal ein paar Dinge mal genannt. Die erste Methode, auch geschichtlich gesehen und eine der wirksamsten, ist die Versuchung zur Sünde. Das ist der Satan als Schlange, die an uns herantritt und sagt, schau mal, das ist doch etwas Begehrenswertes. Du brauchst doch etwas zu deinem Lebensglück. Gott hat dir doch dein Lebensglück ein Stück verwehrt an dem und jenem Punkt. Hier, du kannst es dir selber nehmen. Du musst nicht darauf achten, was Gottes Gebote sind. Das ist eine furchtbare Versuchung. Ja? Wie oft geschieht es, dass auch Gläubige solchen Versuchungen erlegen, ja, und dann über die Gebote Gottes hinweggehen und meinen, sie könnten sich etwas holen, was ihnen gut tut. In Wirklichkeit zerstört es sie und ruiniert ihr geistliches Leben. Ja? Der Teufel ist der Versucher. Matthäus 4, 1 bis 3 wird er uns so vorgestellt, wie er den Herrn Jesus versucht hat. Er ist die listige Schlange, der versucht, uns zur Sünde zu verleiten, uns in Situationen hineinzubringen, wo wir plötzlich mit einer Gelegenheit zur Sünde präsentiert werden und eine ganz starke Verlockung ist da. Ja? Wenn wir weise sind, dann weisen wir das von vornherein zurück und vermeiden solche Situationen. Ja? Das ist mal das Allererste. Aber dann gilt es, dem Feind entschlossen zu widerstehen. Die zweite Methode, die auch sehr gefährlich ist in der heutigen Zeit, das ist religiöse Verführung. Das ist der Satan als Engel des Lichts, 2. Korinther 11. Ich habe schon von den Charismatikern gesprochen. Das ist eine sehr populäre Form der religiösen Verführung heute. Und das ist auch ganz charakteristisch. Es ist eine angeblich höhere Frömmigkeit, wo man mehr Kraft, mehr Vollmacht, mehr Erkenntnisse hat als so ein einfacher Bibelchrist. Ja? Und das ist auch die Versuchung des Teufels. Ja? Und es war die Versuchung des Teufels für Eva. Der Teufel hat der Eva nichts Materielles angeboten, sondern er hat ihr ein geistiges Gut angeboten, hat gesagt, du kannst Gut und Böse erkennen und werden wie Gott. Und es steckt letztlich hinter aller religiösen Verführung, du wirst sein wie Gott. Ja? Und das ist eine ganz schreckliche Sache. Ja, wenn der Mensch sich überhebt, wenn er betrunken wird von falschen Geistern, die ihm eine höhere Frömmigkeit versprechen. Ja? Und da hat der Feind schon viele zu Fall gebracht. Dazu gehören auch falsche Lehren, falsche Offenbarungen, die Mystik, die heute wieder ganz groß wird. Sei still, mach deinen Bewusstsein ganz leer und warte auf das Reden und die Offenbarungen Gottes. Ja, das ist die beste Methode, um verführt zu werden. Ja, wenn man ganz still wird und seinen Willen und sein Bewusstsein ausschaltet, dann kommt der Teufel und bringt uns alle möglichen falschen Gedanken hinein. Ja, da kommt nicht Gott. Ja, sondern wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, wenn wir aktiv in der Nachfolge sind, dann redet Gott zu uns. Aber nicht, wenn wir passiv werden und anfangen, auf irgendwelche Offenbarungen zu warten. Ja. Da wartet schon der Teufel drauf, dass er uns da was liefern kann. Ja, und das sind also Dinge, die heute eine ganz große Rolle spielen. Falsch religiöse Offenbarungen, eine höhere Frömmigkeit. Das dritte, Verfolgung, Druck und Einschüchterung. Auch das eine Methode, der brüllende Löwe, 1. Petrus 5, ja, die sehr wirksam ist in vielen Fällen, obwohl sie im Grund weniger wirksam ist als die Verführung. Ja, ich bin ja viel bei russlanddeutschen Geschwistern und diese Geschwister haben Zeiten harter Verfolgung erlebt. Es war sicher für Einzelne eine große Versuchung nachzugeben, Kompromisse zu machen. Aber die Gemeinde als Ganzes ist in der Verfolgung dennoch im Grund erstarkt und hat standgehalten. Während in der Verführung ist die Gefahr viel größer, ein Stück überwältigt zu werden und den Stand zu verlieren. Auch ganz interessant, für den Diener des Herrn sind es oft hindernde, widrige Umstände. Das ist interessant, Paulus sagt zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2,18, wir wollten zu euch kommen, doch der Satan hat uns gehindert. Ja, sowas lässt Gott auch mal zu. Ja, also wenn wir da merken, es gibt in manchen Situationen, wo wir wirklich den Willen Gottes tun wollen, kommt plötzlich Widerstand. Ja, der ungreifbar ist, der auch nicht so richtig zu erklären ist, dann dürfen wir beten und dürfen wissen, aha, der Feind versucht mir Widerstand zu leisten. Nicht, dass ich jetzt anfange, mich mit dem Feind zu beschäftigen, ja, sondern ich darf zu Gott beten und ich darf dem Feind einfach widerstehen im Glauben. Kommen wir noch drauf. Verleumdungen, Anklagen, lügenhafte Beschuldigungen. Ihr Lieben, wenn innerhalb der Reihen der Gemeinde Jesu Christi es Einzelne gibt, die sich da dem Feind öffnen, durch ein verbittertes Herz, durch Hochmut, dann passieren Dinge, das meint man gar nicht, dass das passieren könnte. Dann gibt es plötzlich Streitigkeiten, dann gibt es plötzlich unlösbare Konflikte, wo man auch als Schlichter von außen dasteht und denkt, ja, man weiß nicht, was ist die Wahrheit, es gibt keine Möglichkeit zur Klärung und zur Versöhnung und da ist in allermeisten Fällen der Feind mit im Spiel. Und hat jemand benutzt, und das kann auch wirklich Gläubige sein, erinnert euch an Petrus, dem der Herr Jesus einmal sagen muss, weiche von mir, Satan. Ja? Als er etwas ganz Wohlmeinendes gesagt hat. Also der Feind kann uns, wenn wir fleischlich sind und ungehorsam sind, kann der Feind Christen gebrauchen, um seine Gemeinde durcheinander zu bringen, Streit, Missverständnisse, Probleme und Konflikte hineinzubringen. Und da ist es oft wichtig, dass man die geistliche Wurzel erkennt und betet, anstatt auf der menschlichen Ebene zu handeln. Angriffe in der Gedankenwelt ist ein ganz wichtiger Teil des feindlichen Konzepts. Und es sind vielen Christen ist nicht klar, dass der Feind unter bestimmten Umständen durchaus auch in Gedanken uns angreifen kann. Zum Beispiel auch sogar Lästergedanken manchmal, unreine Gedanken, andere Dinge hineinbringen kann, verkehrte Gedanken, Gedankenfestungen, da ist die Rede davon in 2. Korinther 10 und auch die feurigen Pfeile des Bösen, von denen wir nachher hören, sind oft Gedankenpfeile. Ja? Das ist oftmals, wenn man eben in die Gedankenwelt nicht klar unter die Zucht des Heiligen Geistes gestellt hat. Ja? Also ich habe zum Beispiel so Dinge wie Lästergedanken mal erlebt, als ich mal seelsorgerlich mit jemandem zu tun hatte, der dämonisch belastet war, ja, da kam das eine Zeit lang. Ja. Ich habe dem widerstanden, das ging auch wieder weg, aber man merkt einfach, ja, der Feind kann manchmal auch da Zutritt finden zu unseren Gedanken und dann müssen wir dem auch widerstehen. Und schließlich noch eine übernatürlich verursachte Niedergeschlagenheit, Lähmung, manchmal sogar wie Benebelung, auch das sind Angriffe des Feindes gegen seine Knechte und Mägde. Ja? Das kann manchmal passieren. Und in dem Ganzen dürfen wir wissen, wenn so etwas an uns kommt, wir sind in dem Herrn geborgen, in dem Herrn haben wir auch Sieg. Wir sind dort gefährdet, wo wir fleischlich leben, wo wir uns in Sünde verstricken lassen, wo wir sie nicht bereinigt haben, wo wir in unserem geistlichen Leben geschwächt sind. Dann hat der Feind eine Chance, auch einen gläubigen Christen ein Stück zu Fall zu bringen. Da müssen wir aufpassen. Ja? Also der Sieg ist uns nicht automatisch garantiert. Und deswegen gibt es auch diese hilfreichen Anweisungen im Jakobus 4. Das möchte ich mit uns lesen, wie wir uns verhalten, wenn wir vielleicht uns auch ein Stück in Schuld haben verstricken lassen und wenn wir dann im Kampf stehen. Ich lese es mal ab Vers 4, da ist auch die Rede von Weltliebe. Das ist eine Ursache, warum Christen geistlich geschwächt werden und anfällig werden. Jakobus 4, ab Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt oder die Liebelei mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das ist eine ganz wunderbare praktische Anweisung für Menschen, die sich ein Stück vom Herrn wegbewegt haben und nun merken, jetzt sind sie im Kampffeld des Feindes. Ja? Da sollte man jede einzelne Anweisung ernst nehmen. Die Herzen reinigen, sich heiligen, sich dem Herrn nahen, dem Feind entschlossen widerstehen. Und dasselbe mit dem Widerstand finden wir in 1. Petrus 5, wo es heißt, widersteht dem Teufel, so flieht er, dem widersteht fest im Glauben. 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9. Ja? Dem widersteht. Das bedeutet nicht, dass wir den Feind ansprechen sollen. Aber wir dürfen, wenn so Gedanken zum Beispiel kommen, durchaus auch sagen, ich widerstehe diesen Gedanken. Ja? Wir haben den Sieg in dem Herrn Jesus. Das ist wichtig, dass wir das behalten. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist die Frucht des Sieges auf Golgatha. Die Werke des Teufels sind grundsätzlich zerstört. Ihm ist die Macht genommen. Wir lesen auch in Römer 8, ab Vers 31, diese wunderbaren Aussagen, auch das spielt hier hinein in unser Thema. Wenn es heißt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Das ist ja gerade der Ankläger, der Teufel, der das will. Und dann heißt es, in dem allem überwinden wir weit, Vers 37, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, das sind die bösen Mächte, die hier immer mit diesen Begriffen gemeint sind. Ja? Also auch diese können uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja? Das dürfen wir festhalten im Glauben, als Kinder Gottes. Wenn der Feind uns anklagt, wenn er uns depressiv machen will, wenn er uns verwirren will, wir nehmen den Sieg im Glauben ein. Das ist wichtig. Ja? Wenn wir schauen wollen, wenn wir sagen, ich fühle jetzt gerade die Nähe Gottes gar nicht so, dann sind wir auf dem falschen Boden. Ja? Wir müssen rechnen mit den Verheißungen Gottes und im Glauben den Sieg ergreifen. Ja? Ich lese mal 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5. Da finden wir das auch so schön ausgedrückt und festgehalten. Da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also wir überwinden durch den Glauben. 1. Korinther 16, 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das ist die innere Haltung, mit der wir Sieg erringen, auch wenn der Feind uns anficht. Ja, nun möchte ich auch noch etwas sagen über die Waffenrüstung Gottes, die uns Gott gegeben hat. Es ist eine unsichtbare Rüstung, eine geistliche Rüstung. Der fleischliche Christ kann die gar nicht ohne weiteres anziehen, sondern nur der, der geistlich gesinnt ist und der erkennt, was Gott ihm da gegeben hat, damit er überwinden kann. Ich lese einmal diese Stelle weiter, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Soweit erstmal. Also hier werden uns die Mittel beschrieben, die Gott uns darreicht, damit wir siegen können. Und zwar in dem Bild einer Waffenrüstung. Gott reicht sie dar. Können wir nicht selber basteln. Aber wir müssen sie nehmen. Wir müssen sie anziehen. Ja? Wenn wir das nicht tun, dann haben wir auch den Schutz nicht davon. Also da ist auch die Rede von einem aktiven Glauben, der die Dinge ergreift, die Gott uns verheißt und sich aneignet. Und das ist in diesem Kampf sehr wichtig. Wir sollen also die ganze Waffenrüstung ergreifen. Ja, wenn wir nur den Helm des Heils haben, aber nicht den Schild des Glaubens, dann können wir nicht richtig kämpfen. Es muss alles sein, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Nun, das bedeutet, es gibt bestimmte Zeiten, wo der Feind uns besonders angreift. Ja? Das ist nicht jeden Tag gleich. Ja? Es gibt manche Zeiten, ist der Feind meilenweit weg und der Herr sehr, sehr nahe. Aber dann gibt es durch Gottes Zulassung auch Zeiten, wo der Herr scheinbar fern ist und der Feind nahe ist. Das ist der böse Tag. Ja? Aber diesen Tag hat Gott auch geplant und zugelassen. Ja? Erinnern wir uns an den Herrn Jesus in solchen Anfechtungszeiten, der gesagt hat, Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also das heißt, der Feind musste vorher einen Antrag stellen bei Gott. Ich will jetzt diesen Christen prüfen. Darf ich das? Sagt Gott ja. Ja. Aber dann hat Gott auch alle Umstände in seiner Kontrolle, wann das ist, wie das ist und will uns den Sieg geben. So ist das an dem bösen Tag. Und trotzdem, wir müssen dann besonders gerüstet sein. Ja, der kommt manchmal nach einem sehr guten Tag. Das ist ganz interessant. Ja. Manchmal kommen die Tage der Anfechtung ganz unmittelbar auf einen Sieg und ein Segenserlebnis. Ja. Muss man aufpassen. Immer wachsam bleiben. Ja, und auch wieder hier, wir sollen widerstehen und wir sollen uns behaupten, das Feld behalten, stehen bleiben wörtlich. Ja. Also es geht nicht darum, den Feind in die Flucht zu schlagen, das macht der Herr, sondern es geht darum, dass wir uns nicht in die Flucht schlagen lassen, nicht in die Resignation treiben lassen. Und dazu gibt es diese Waffenrüstung. Und der erste Teil dieser Waffenrüstung, das ist der Gürtel der Wahrheit, umgürtet mit Wahrheit. Nun, das Gewand der antiken Männer war lang und fließend und wenn man arbeiten oder kämpfen musste, musste das hochgebunden werden mit dem Gürtel, sonst konnte man sich nicht richtig bewegen. Das ist so dieser Bild, wir müssen kampfbereit sein. Und dazu dient die Wahrheit. Was bedeutet es? Nun, ich denke, es ist ganz interessant, diese ganzen Elemente der Waffenrüstung haben meistens zwei verschiedene Gesichtspunkte. Das eine ist ganz klar, hier ist gemeint die Wahrheit Gottes, sprich das Wort. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, sagt der Herr Jesus in Johannes 17, 17. Ja? Aber es gibt noch einen anderen Aspekt und das ist der persönliche Aspekt. Ihr Lieben, wenn wir nicht wahrhaftig sind, wenn wir in der Lüge leben, in der Heuchelei, dann können wir den Feind nicht besiegen. Warum? Die Lüge ist seine Methode, das ist der Boden, auf dem er steht. Da dürfen wir nicht zu finden sein, da schmeißt er uns um. Ja? Also wir müssen auch wahrhaftig sein, vor Gott und vor Menschen. Ja? Wenn wir also irgendwelche Sünden zu verbergen haben, wenn wir Heuchelei und Lüge in unserem Leben haben, dann können wir am Tag des Bösen nicht standhalten, dann schmeißt es uns um. Ja? Das ist also die subjektive und die objektive Seite. Interessant, genauso der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer, das war der Teil, der die lebenswichtigen Organe vor Verletzungen geschützt hat. Ja? Das ist ganz klar, das ist die Gerechtigkeit Christi. Nicht unsere eigene im ersten Sinn, sondern die zugerechnete Gerechtigkeit, die der Erlöste hat im Glauben an den Herrn. Ja? Ich bin heilig und tadellos vor Gott, nicht weil ich 100% alles richtig mache, sondern weil Christus mir seine Gerechtigkeit gegeben hat und meine Schuld und mein Versagen auf sich genommen hat. Das ist die eine Seite. Und trotzdem gibt es auch noch die andere Seite. Ihr Lieben, wenn wir gegen den Feind kämpfen wollen und haben unbereinigte Sünde in unserem Leben, Ungerechtigkeit, dann schmeißt uns der Feind um. Dann können wir nicht widerstehen. Ganz einfach, weil es auch wieder, wir sind in sein Gebiet geraten, wo er operiert, anstatt dort zu bleiben, wo Christus ist. Ja? Also auch hier wieder, die persönliche Gerechtigkeit spielt hier auch eine gewisse Rolle. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das finde ich sehr interessant. Ein Christ, der darauf verzichtet, Zeugnis zu geben und für den Herrn bewusst sich zu dem Herrn zu bekennen. Ein solcher Christ ist nicht gesund, er ist geschwächt. Er hat einen Stand, wo der Feind ihn immer wieder zu Fall bringen kann. Ja? Also wir müssen bereit sein, Zeugnis zu geben. Wir dürfen uns nicht schämen, vor der Welt für den Herrn Jesus einzutreten. Sonst sind wir geschwächt und nicht in der Lage, den Feind zu überwinden. Ja? Wir können uns vielleicht daran erinnern, dass der Herr gesagt hat, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Ja? Darauf kommt es an. Ja? Also da, das denke ich bei manchen Christen ein Schwachpunkt. Ja, das heißt nicht, dass wir ständig zwanghaft jedem und allen etwas vom Evangelium erzählen sollen. Das meint es nicht. Ja? Sondern das heißt, dass wir dort, wo wir Gelegenheit haben, wo wir gefordert sind, auf eine natürliche und aufrichtige und ernsthafte Weise den Herrn Jesus bezeugen. Und dass wir niemals unser Christsein verstecken, um irgendwelche Vorteile bei Menschen zu erlangen. Ja, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Also wie gesagt, hier geht es, das griechische Wort sagt sogar Tür, ne? Das ist also so ein richtiger massiver Schild, der den Kopf bis zu den Füßen abdeckt vor Pfeilen und Angriffen des Feindes. Unser Vertrauen auf den Herrn, der Glaube, mit dem wir die Verheißungen annehmen, das ist wichtig. Ihr Lieben, nochmal. Der Gefühlschrist, der seelische Christ, der sagt, ich muss Jesus fühlen, der kommt nirgends hin im Kampf des Glaubens. Ja, das heißt der Kampf des Glaubens. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, nicht im Fühlen und Spüren. Also der Glaube richtet sich auf das Wort, auf die Verheißungen und ergreift die Verheißungen, selbst wenn er gar nichts spürt. Und dieser Glaube siegt. Und das ist der Schild des Glaubens. Wenn der Feind uns angreifen will, dann müssen wir diesen Schild haben, damit wir die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Also der Feind schleudert Anklagen auf uns, Verleumdungen, vielleicht auch, dass ein Mensch, ein Gläubiger vielleicht sogar irgendeine Bemerkung macht, die uns so richtig trifft und verletzt. Ja, ja, da müssen wir aufpassen. Sofort raus mit dem feurigen Pfeil. Ja? Nicht drin lassen, dass das Feuer um sich greift. Nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm schützt den Kopf und es ist der Sitz der Gedanken. Unsere Gedanken sind also besonders, müssen wir besonders darauf achten, dass die geschützt und beschirmt sind. Und da geht es um die Hoffnung auf das Heil, um die Gewissheit des Heils, die brauchen wir, wenn wir im Kampf mit dem Feind sind. Ja. Habt ihr Gewissheit eures Heils, dass ihr wisst, ich gehöre dem Herrn, meine Sünden sind mir vergeben, ich habe diese ewige Hoffnung. Wenn da Unsicherheit ist, dann liegt es manchmal daran, dass Menschen einfach auch innerlich Mühe haben, glauben, einfältig zu glauben. Es liegt manchmal an falschen Lehren, es liegt manchmal aber auch daran, dass man ein unklares, zwiespältiges Leben führt. Ja, dass man das an der Entschiedenheit mangeln lässt und so etwas führt dazu, dass wir Niederlagen erleiden, wo Gott uns eigentlich Sieg geben möchte. Und dann das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das ist die einzige Offensivwaffe in der ganzen Rüstung, das ist das, was letztlich auch bedeutet, dass wir den Kampf entscheiden. Das eine ist, sind alles Dinge zu unserem Schutz, aber damit entscheiden wir den Kampf mit diesem Schwert. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Schwert des Geistes wirklich auch gebrauchen und in der Hand halten. Und es ist auch ganz interessant, das ist nochmal die Rede von dem Schwert, nämlich in Hebräer, und da sehen wir auch, was wir brauchen, damit wir dieses Schwert erfolgreich im Kampf benutzen können. Da heißt es nämlich, ab Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, also das bedeutet, wenn wir dieses Schwert nicht zuerst einmal an uns wirksam werden lassen, in unserem Herzen, dann können wir es auch nicht gegen den Feind richten. Ja? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja? Die eine Seite schneidet bei uns und die andere Seite schneidet beim Feind. Ja? Das bedeutet also, wir müssen selber uns von dem Wort Gottes richten und ausrichten lassen. Und dann haben wir auch den festen Stand, dieses Schwert mit gezielten Schlägen. Also keine Luftstreiche, sagt Apostel Paulus. Ich fuchtel da nicht damit rum, sondern ich treffe dort, wo es nötig ist. Dann können wir mit diesem Schwert des Geistes tatsächlich auch Kämpfe kämpfen und widerstehen den listigen Angriffen des Feindes. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich im Wort Gottes ein Stück lebe und zu Hause bin. Ja, dass ich das Wort kenne. Ich erinnere nur an Matthäus 4,4, wo der Herr selbst vom Satan versucht wird zur Sünde mit einem Bibelwort, mit einem frommen Spruch. Ja? Wirf dich doch von der Zinne des Tempels. Denn da steht doch geschrieben, der Herr hat seinen Engeln geboten. Ja? Und wie wehrt sich der Herr? Wie schlägt er den Feind in die Flucht? Indem er sagt, und wiederum steht geschrieben. Ja? Er nimmt immer das Wort Gottes. Und er weiß auch genau, diese Verfälschung zu entkräften, indem er die Bibelstelle nimmt, die zeigt, warum das falsch ist, was der Feind da vorschlägt. Ja? Also das bedeutet, wenn wir unsere Bibel kennen und im Wort gegründet sind, dann können wir auch zur rechten Zeit das rechte Bibelwort finden, das die listigen Versuchungen des Feindes zunichte macht. Ja, das ist also diese Waffenrüstung. Da werden wir aufgefordert, diese Elemente alle miteinander anzuziehen. Und wenn wir dann merken vor Gott, oh, bei mir fehlt es an einem Element, am Helm des Heils, am Brustpanzer der Gerechtigkeit, dann lasst uns zum Herrn gehen, die Dinge bekennen, wo wir da gefehlt haben, wo es bei uns nicht in Ordnung ist und die Sache in Ordnung bringen. Wir brauchen ein bereinigtes, inniges Verhältnis mit dem Herrn, dann kann der Feind uns überhaupt nichts anhaben. Dann wird er eine Niederlage nach der anderen einstecken müssen. Ja, nun möchte ich gegen Schluss noch reden über einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Nämlich diese ganze Waffenrüstung ist verbunden mit einer Sache, dem Gebet. Ohne das Gebet ist alles andere nicht wirksam. Ja, das Gebet ist sozusagen das Grundlegende, was all diesem anderen zugrunde liegt, was den ganzen Kampf bestimmt. Deswegen sagt Paulus, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Geistliche Dinge und schon gar der Kampf gegen den Feind und seine Listen werden auf geistliche Weise entschieden. Nicht mit Fleischesmacht, nicht mit Willensanstrengung, mit frommen Bemühungen und Vorsätzen, sondern mit Gebet. Gebet ist so wichtig, weil Gebet letztlich bezeugt, der ganz praktische Ausdruck dessen ist, dass wir wissen, ja, Luther sagte so, mit unserer Macht ist nichts getan. Ja, wir können gegen den Feind doch nichts ausrichten. Er ist ein Engelfürst und wir sind schwache, sterbliche Geschöpfe. Aber in dem Herrn haben wir alles, was wir brauchen, um zu siegen. Und deshalb das Gebet ist Ausdruck dessen, ich weiß mich abhängig vom Herrn. Ich weiß, dass ich selbst in mir nichts kann, nichts vermag gegen diesen mächtigen Feind. Aber ich vertraue darauf, dass der Herr alles vermag. Und deswegen, Gebet bringt uns zum Sieg. Ernstliches Gebet. Ein Gebet, das aus einem gereinigten Herzen kommt. Das wollen wir auch dazu sagen. Ein Gebet, das im Glauben gebetet wird und nicht im Zweifel. Denn Jakobus 1 sagt uns, dass der zwiespältige Mensch, der da zweifelt, nichts empfangen wird. Aber das Gebet ist entscheidend. Und ich möchte daran erinnern, dass es im Zusammenhang mit dem Epheserbrief hier auch um das Gemeindegebet geht. Wie steht es mit unserem Gebetsleben? Wie steht es mit unseren Gebetsstunden? Das ist oft der Gradmesser für die geistliche Gesundheit einer Gemeinde, wie viele Geschwister noch zur Gebetsstunde kommen. Nicht Sonntagmorgens, sondern bei der Gebetsstunde zeigt sich, wie viele wirklich mit den Verheißungen des Herrn rechnen. Beten wir im Glauben? Oder haben wir schon längst resigniert? Beten wir in der Erwartung, dass der Herr auch wirklich handelt? Sind uns die Dinge bewusst, die Gott uns verheißt in Matthäus 18, Vers 19, wo der Herr sagt, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ganz unmittelbar gesehen ist das zunächst mal eine Verheißung für eine Gebetsversammlung. Wenn mehrere Christen, wenn die Gemeinde zusammenkommt, um zu beten, dann ist da eine ganz besondere Verheißung auf Erhörung darauf. Sehen wir das so? Nehmen wir das ernst, diese Verheißung? Oder ist das für uns Pflichterfüllung, Routine, die Gemeindegebetsstunde? Ja, das kann es ganz leicht werden. Aber dann dürfen wir uns neu sagen, Herr, das ist verkehrt, ja? Letztlich will der Feind uns schläfrig machen, deswegen heißt es auch, wachet, ja, weil wir oft schlafen, weil wir in eine Routine fallen, weil wir das Gebet nicht ernst genug nehmen und weil wir nicht sehen, dass im Gebet wirklich auch der Schlüssel zum Überwinden liegt, der Schlüssel dazu, dass wir wirklich die Macht Gottes auch erfahren und erleben in der Gemeinde wie auch im Leben des Einzelnen. Ja. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir mehr wieder mit dem Herrn rechnen, mit seiner Macht, dass wir erkennen, Gott möchte unser Gebet erhören. Er verherrlicht sich durch schwache Menschen, die Gott alles zutrauen. Und er möchte auch, dass wir lernen, erhörlich zu beten. Das wäre nun eine Sache für sich. Ich möchte nur noch mal erinnern an diese Situation mit Amalek im 2. Buch Mose 17, wo es um einen entscheidenden Kampf geht, wo ein bösartiges, blutrünstiges Heidenvolk die Israeliten angreift und Josua kämpft mit Amalek. Aber wo wird der Sieg errungen? Auf dem Berg, wo Mose seine Hände hebt im Gebet, in der Fürbitte für die Kämpfenden. Und schaut, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja? Also im Gebet werden die Schlachten entschieden. Im Gebet wird entschieden, welchen Segen zum Beispiel auch eine solche Bibelwoche haben kann. Welchen Segen der Dienst der Verkündiger haben kann. Und im Gebet wird auch entschieden, letztlich die Schlacht des Evangeliums. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel beten für die Evangelisten in den Ländern des Islam, an den ganzen Fronten, wo wirklich Geistesmächte der Finsternis dem Vormarsch des Evangeliums entgegenstehen. Dort entscheidet das Gebet, unser Gebet, der Gemeinden, die hier im Hinterland sind. Ja, letztlich auch über die Siege, die diese Brüder und Schwestern, die dort an der Front sind, erringen können. Und das muss uns wieder ganz neu bewusst sein. Das Gebet etwas, eine Pflicht der Heiligen, eine Pflicht der Gemeinden ist. Das wir uns gar nicht in unser Belieben gesetzt zu beten. Ich möchte das doch auch noch erwähnen, auf die Gefahr hin, dass ich ein kleines bisschen überziehe. 1. Timotheus 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, Gebet hat Priorität, vor allen Dingen, ihr Lieben, bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind und so weiter. Und dann heißt es, Vers 8, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Also an jedem Ort, wo eine Gemeinde sich versammelt, soll gebetet werden. Das ist Pflicht, das ist nicht Kür. Ja? Ich denke, das sollte uns neu wichtig werden, für alle Heiligen, auch das noch ganz kurz gesagt. Ihr Lieben, wir sind verbunden in einem Leib. Es ist Gott nicht wohlgefällig, wenn wir bloß für unsere Gemeinde oder Gemeinschaft, für unsere Kirche, für unseren Kreis beten, sondern in unserem Gebet muss unser Horizont weltweit sein. Wir sollen beten auch für die russlanddeutschen Gemeinden. Wir sollen beten für Gemeinden in Afrika, in Asien, egal ob sie jetzt unsere spezielle Prägung haben oder nicht, wir sollen wirklich diese weltweite Verbundenheit des Leibes des Christus auch im Gebet zum Ausdruck bringen. Da gibt es keine Grenzen. Das ist ganz wichtig. Denn ein Gebet, das nur auf Parteilinien beruht, kann der Herr gar nicht so erhören. Ja? Also der ganze Leib, alle Heiligen sind im Blick. Und dann im Besonderen auch die Brüder, die den Dienst tun. Das möchte ich doch auch noch mit uns lesen, wie es der große Apostel Paulus, der mit besonderer geistlicher Gnade und Kraft ausgerüstet war, er hatte es nötig, um die Fürbitte der Epheser zu bitten. Betet, sagt Paulus, betet für alle Heiligen und dann sagt er weiter, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Es ist eine Pflicht für alle Geschwister, für die Diener des Wortes zu beten. Ihr Lieben, wenn ihr meint, man sitzt da rein und sagt, ja, was hat denn der Prediger heute wieder zu bieten? Ja, das ist schlicht Sünde. Ja, wenn du nicht selber gebetet hast für den Bruder, der das Wort verkündigt, und darüber hinaus möglichst auch für alle Brüder, die das hin und her auf der ganzen Welt und hier in Deutschland tun, in den verschiedensten Gemeinden, dann kann Gott auch dein Nehmen gar nicht so segnen. Wir müssen mit der Erwartung in die Versammlung gehen und mit dem Gebet, das schon vorher geschehen ist, Herr, segne dein Wort, segne die Brüder, das sind doch kraftlose, unfähige Menschen in sich selbst. Wir haben nicht die Kraft in uns. Ja? Wenn alles, was Rhetorik ist, hat keinen Bestand. Sondern der Geist Gottes muss den Verkündiger erfüllen und ausrüsten mit Kraft. Und dazu gehört auch Freimütigkeit. Das ist interessant. Das Wort heißt eigentlich, dass man alles redet. Freimütigkeit heißt, dass man auch bereit ist, unangenehme Dinge offen auszusprechen. Und nicht aus lauter Diplomatie und Sorge, oh, da sitzt der Bruder XY in der Versammlung, wenn ich jetzt das sage, dann wird es schwierig werden und deswegen sage ich es lieber nicht. Ja, das soll man nicht tun, sondern der Prediger braucht Freimütigkeit. Genauso im Zeugnis des Evangeliums, ich merke das bei mir selber oft als sündhafte Fehlhaltung. Wenn ich dann mit jemandem zusammen bin, was weiß ich, mit einem Akademiker und Intellektuellen, wie ich mich dann dabei ertappe zu denken, oh, wenn ich jetzt das und das sage in meinem Zeugnis, dann wird er bestimmt denken, das ist doch lächerlich. Ja? Und das ist falsch. Ja? Sondern ich muss Freiheit haben, das zu sagen, was Gott mir aufs Herz legt, unabhängig von den Folgen. Ja? Einfach im Vertrauen auf Gott. Und diese Freimütigkeit ist ein ganz wichtiges Gebetsanliegen, dass wir wirklich beten für die Verkündigung des Wortes. Und dass wir vom Herrn erwarten, dass er seine Werkzeuge mit Kraft erfüllt und gebraucht, auch heiligt, auch bewahrt. Wisst ihr, die Prediger des Evangeliums haben besondere Anfechtungen, besondere Fallstricke, die werden nochmal mehr angegriffen vom Feind. Und deswegen sollten die Geschwister, denen sie dienen, auch in besonderer Weise in dieser Hinsicht für sie einstehen, um Bewahrung, um Ausrüstung mit der Waffenrüstung, um Wachsamkeit, ja. Wir sind voneinander abhängig im Leib. Keiner kann eins im Einzelgang einen Dienst tun und sagen, ich und mein Herr. Ja? Natürlich, mein Herr und ich, das ist schon richtig. Aber der Herr hat es selber so geführt, dass wir die Fürbitte und das Gebet der anderen Heiligen brauchen. Das möchte ich euch noch einmal von Herzen ans Herz legen. Dann zum Schluss. Die letzten Verse lese ich auch noch mit uns. Damit ihr aber auch wisst, wie es mir ergeht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Verbundenheit und Anteilnahme unter den Gläubigen ist eine ganz wichtige Sache. Ja? Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle mit. Ja, weiter. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Ja, so schließt dieser Brief. Er schließt, indem der Apostel in Liebe aller der Geschwister gedenkt und betet darum, dass sie gestärkt werden mit Liebe und Glauben und mit dem Frieden, dem inneren Frieden des Herzens, den wir brauchen, um vorwärts zu gehen, um dem Herrn zu dienen. Und dazu brauchen wir immer wieder neue Gnade. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Die Gnade brauchen wir jeden Tag in unserem Wandel und der Herr Jesus will sie uns geben. Wenn wir ihn lieb haben, dann wird er uns tragen und bewahren und stärken. Und wird uns auch gebrauchen, seine Werke zu tun, damit sein Name geehrt wird. Möchte der Herr schenken, dass auch diese Wortverkündigung dazu beigetragen haben, dass wir alle ermuntert werden und gestärkt werden, dem Herrn Jesus nachzufolgen und ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Amen.